Die Umwelt oder der Umweltbegriff wird nach meinem Dafürhalten im Systemischen etwas anders verwendet als umgangssprachlich. Umwelt ist im Systemischen etwas mehr und größer als die Natur oder das da draußen, welches es zu beschützen und zu bewahren gilt. Umwelt hat eine größere, sogar eine systemtheoretische Bedeutung. Und daher möchte ich eingangs einige Definitionen zum Begriff der Umwelt aus dem Buch Einführung in die Systemtheorie von Niklas Luhmann zitieren, dann meine Unterscheidung in eine horizontale und in eine vertikale Umwelt zum Besten geben und damit dazu beitragen, dass man besser unterscheiden kann zwischen dem, was man gerade betrachtet und eben der Umwelt, um damit die Beobachtungskompetenz zu schärfen und in letzter Konsequenz dadurch bessere Interventionen, bessere und wirksame Handlungen entwickeln zu können. Und darum sollte es ja in letzter Konsequenz immer gehen. Daher eine spannende Episode, hoffe ich jedenfalls, beginnend mit sehr theoretischen Überlegungen über praktischere Gedanken bis hin zur ganz praktischen Anwendbarkeit. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Zu Beginn dieser Episode möchte ich mal in den Maschinenraum der Systemtheorie hinabsteigen, dort wo die Theorie beginnt. Und dazu hat sich Niklas Luhmann geäußert in seinem Buch Einführung in die Systemtheorie. Auf Seite 65 schreibt Luhmann, ich zitiere, die Theorie beginnt mit einer Differenz, mit der Differenz von System und Umwelt, soweit sie Systemtheorie sein will. Wenn sie etwas anderes sein will, muss sie eine andere Differenz zugrunde legen. Nun gut, das heißt, bereits in dieser allerersten Definition, die Systemtheorie ist die Differenz von System und Umwelt, kommt der Umweltbegriff vor. Und hier würde ich ihn so interpretieren, dass die Umwelt all das ist, was nicht das System ist. Das heißt, ich identifiziere ein System in der Umwelt, das ist dann das System, und der ganze Rest der Differenz ist die Umwelt, das Nicht-Bezeichnete. Das eine wird also bezeichnet und das andere wird nicht bezeichnet. Und diese Idee wiederum geht auf Gregory Spencer Brown zurück. Und auch dazu möchte ich Luhmann auf Seite 71 zitieren. Etwas genauer formulierend und auf die beiden Aspekte des einen Zeichens zurückkommend, hält Spencer Brown fest, dass eine Unterscheidung, also die Unterscheidung zwischen System und Umwelt, immer nur gebraucht wird, um eine Seite und nicht die andere zu bezeichnen. Das heißt, eine Seite der Differenz, nämlich das System, wird bezeichnet und die andere Seite, die Umwelt, nicht. Nun wird vielleicht etwas deutlicher, wie systemtheoretisch der Umweltbegriff zu verstehen ist. Die Umwelt ist alles das, was nicht das System ist, man könnte vielleicht auch sagen, was nicht das Betrachtete ist. Ich finde es praktisch, so zu denken, um den Fokus der Beobachtung, der Betrachtung damit bewusst auch steuern und setzen zu können. Wenn wir also irgendein Objekt, ein System, irgendwas auch immer in den Fokus nehmen und beobachten und bezeichnen, dann ist außenrum ganz, ganz viel anderes. Und das ist die Umwelt. Und wir können uns damit besser fokussieren und konzentrieren auf das, was wir gerade beobachten und als System als solches identifizieren. Und dann können wir natürlich Sachen und Dinge in der Umwelt identifizieren, also ganz praktische Dinge wie einen Baum oder ein Schaf oder ein Glas oder eine Wolke oder ein Haus. Aber wir können natürlich auch Unterschiede in Systemen identifizieren, also zusammengehörende Gruppen, Familien, Dialoge von Freunden oder natürlich auch Konflikte können wir von wohlwollenden Kommunikationen unterscheiden und was auch immer. Das heißt, wir können verschiedenste Arten von Unterscheidungen bilden und diese verschiedenen Unterscheidungen können wir dann ins System, in die Bezeichnung differenzieren von der Umwelt, von all dem, was wir zu diesem Augenblick halt gerade nicht bezeichnen. Nun, es klingt zunächst mal sehr theoretisch und ist es vielleicht auch und ich möchte das Ganze etwas praktischer, etwas greifbarer machen. Und hier möchte ich meine Unterscheidung in eine vertikale und horizontale Umweltkomponente mal differenzieren. Denn tatsächlich kommen diese beiden Unterscheidungen auch in der Literatur vor. Im einen Fall, in der vertikalen Unterscheidung, ist es also die Frage, was ist eigentlich notwendig, dass ein soziales System, also ein Kommunikationssystem, überhaupt entstehen kann. Nun schauen wir uns nochmal an, was ein Kommunikationssystem ist. Ein Kommunikationssystem besteht aus Kommunikation, und zwar aus nichts anderem. Es ist ein wichtiger Punkt auch der Theorie, dass ein lebendiges System, in dem Fall ein Kommunikationssystem, halt auch nur aus Kommunikation bestehen kann, und zwar aus Kommunikation, die operiert, also in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Das heißt, wir können ein kommunikatives System nur beobachten, wenn Kommunikation beobachtbar ist. Klingt ein bisschen theoretisch und gestelzt, aber ist ja auch praktisch genauso. Also wenn sich niemand unterhält, dann kann ich auch keine Kommunikation beobachten und kann auch kein System von der jeweiligen Umwelt differenzieren. Also soweit auch relativ klar. Das heißt also, ein kommunikatives System besteht aus Kommunikation, die muss ich beobachten können. Und nun stellt sich ja die Frage, gibt es gewisse Gegebenheiten, Voraussetzungen, dass eine Kommunikation überhaupt entstehen kann? Und hier kommt der Mensch ins Spiel. Und das ist ja im Systemtheoretischen immer wieder ein großer Diskussions-, würde fast sagen auch ein Streitpunkt, weil die Systemtheorie ja sagt, ja, der Mensch, der ist wohl notwendig, dass Kommunikation stattfinden kann, aber er ist nicht Bestandteil der Kommunikation, sondern er ist eine notwendige, und jetzt kommt der Begriff, Umwelt. Der Mensch ist eine notwendige Umwelt, dass Kommunikation stattfinden kann. Das heißt, die Systemtheorie schiebt den Mensch in die Umwelt des Kommunikationssystems und differenziert damit auch den Mensch von der Kommunikation an sich. Und wenn wir uns den Kern der Theorie ein bisschen anschauen, dann wird er auch nicht weiter bezeichnet, bleibt zunächst mal auch ein bisschen im Nebel, im Verborgenen nach meinem Dafürhalten. Das heißt also, die Motive des Menschen, seine Werte, seine Motivation, seine Persönlichkeit spielt im Kommunikativen und in der Beobachtung der Kommunikation zunächst mal keine große Rolle. Er ist in die Umwelt geschoben. Und dann kann man lang und breit darüber diskutieren, ob das nun gut oder schlecht ist. Ich möchte hier mal ganz kurz auf den positiven Aspekt eingehen. Wenn ich nur das, was der Mensch in den kommunikativen Raum eingibt, nur die Kommunikation beobachte, dann ist es ja auch das, was ich wirklich beobachten kann. Denn das, was der Mensch denkt und was er fühlt, darüber kann ich vielleicht Hypothesen erstellen, aber ich werde es nie wissen, weil, ja, ich weiß es ja nicht, der Mensch teilt es ja nicht im kommunikativen Raum. Ich kann nur Vermutungen anstellen, was er denken könnte, um das gesagt zu haben, oder was er fühlen könnte, um das gesagt zu haben. Was ich aber wirklich beobachten kann, ist tatsächlich nur das, was gesagt wurde. Und daher fällt es mir leicht, zunächst einmal den Mensch mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Gefühlen, mit all seinen in ihm verborgenen Eigenschaften in die Umwelt zu setzen. Es macht für mich die Beobachtung der Kommunikation leichter. Ich kann mich darauf konzentrieren oder auch fokussieren, was wird hier eigentlich kommuniziert, ohne gleich die Psyche des Menschen mitzudenken. Das heißt, die Systemtheorie schiebt den Menschen als Ganzes, oder man könnte auch noch ein bisschen differenzierter das Ganze sehen, zunächst mal die Psyche des Menschen, die die Voraussetzung für die Kommunikation ist, in die Umwelt des sozialen, des kommunikativen Systems. Das ist aus meiner Sicht eine vertikale Umwelt, so habe ich das mal für mich unterschieden. So, wenn man diesen Gedankengang folgt, dann heißt es, unter dem kommunikativen System, also vertikal unten drunter, könnte man sich vorstellen, ist der Mensch als Umwelt, als zwar Voraussetzung, dass kommuniziert werden kann, aber nicht Teil des sozialen Systems, von ihm sozusagen auch unterschieden, differenziert. Nun besteht ja ein kommunikatives System aus mindestens zwei Menschen, würde ich mal sagen, die miteinander irgendeine Art von Dialog durchführen, aber auch ganz viele Menschen in einem Team, in einer Organisation, gar in einer Gesellschaft könnten somit in die Umwelt dieses Systems transportiert werden. Und wenn man sich es ein bisschen bildlich vorstellen möchte, dann hätte man ein System, stellen wir uns mal so ein Bubble vor, ja, dieses System ist das kommunikative System. Ohne die Menschen, die diese Kommunikation durchführen, ohne die psychischen Systeme, also die Gedanken, die ja die Voraussetzung sind, dass Kommunikation stattfindet. Diese psychischen Systeme, ein weiteres übrigens auch im System theoretischen unterschiedenes System, die psychischen Systeme der Menschen sind damit eine notwendige Umwelt des sozialen Systems. Eine Ebene weiter unten, eine zweite Bubble, die die andere sozusagen bedingt, aber nicht Bestandteil davon ist. Und nun haben wir sogar noch mal einen dritten Bubble, den man sich wiederum unterhalb des psychischen Systems vorstellen könnte, nämlich das biologische System. Das biologische System des Menschen, der stoffwechselnde Mensch, der Mensch, der als biologisches System lebt, mit seinem Blutkreislauf, mit seinem Herzschlag und all den Dingen, die notwendig sind, dass wiederum sein Geist, sein psychisches System funktioniert. Das heißt, ein dritter Bubble, den man horizontal anordnen könnte unterhalb des psychischen Systems. Denn eins ist ja auch klar, ohne dass der Mensch biologisch lebt, kann er auch nicht denken. Und ohne dass der Mensch denkt, kann er auch nicht sprechen. Aber die Systemtheorie bietet uns hier eine Unterscheidung an und schiebt das eine jeweils in die Umwelt des anderen. Dadurch kann ich mich besser fokussieren und kann aus meiner Sicht gezielter und klarer beobachten. Lasst mich noch mal kurz zusammenfassen. Meine vertikale Differenzierung, die vielleicht nicht so bezeichnet wird in der Theorie, aber immer wieder genauso auch vorkommt. Das heißt, die Differenzierung lebendiger Systeme in biologische Systeme, in psychische Systeme und in kommunikative Systeme. Das biologische System, der Mensch als Lebewesen mit seinen Zellen, mit seinem Blutkreislauf, mit seinen Nervenbahnen und alles das, was er braucht, um als Lebewesen zu existieren. Die im Mensch wohnende Psyche, könnte man sagen, die den biologischen Menschen als Umwelt benötigt, dass überhaupt ein Denken stattfinden kann. Und das Denken wiederum als notwendige Voraussetzung dafür, dass der Mensch kommunikativ tätig werden kann, also hört, spricht, schreibt, was auch immer tut, um kommunikative Prozesse durchzuführen, die dann wiederum das soziale System ergeben. Umwelten, die sich bedingen, aber nicht Bestandteil voneinander sind. Man kann es also trennen. Nun wird ja gern der psychische Mensch beim Beobachten der Kommunikation eines Menschen mitgedacht. Also man denkt ja relativ schnell, ich kann mir schon vorstellen, was der fühlt, dass der das sagt. Seltener sagt man vielleicht, dass der das sagt und das fühlt, dazu muss er ja auch leben. Na, du weißt, auf was ich hinaus möchte. Das heißt, bei einem einen haben wir sehr enge Bezüge, also immer zu glauben, wissen zu können, was er denkt, dass er das sagt, dass der Mensch dafür auch leben muss, das denkt man nicht mit, das erscheint uns selbstverständlich. Und vielleicht können wir mit der neuen Unterscheidung auch zu sagen, was der Mensch denkt, wissen wir auch nicht. Wir können tatsächlich nur beobachten, was er sagt. Mit dieser Unterscheidung können wir vielleicht auch zukünftig etwas anfangen. Man kann auf jeden Fall mal drüber nachdenken, über diese dreifache vertikale Struktur der Umwelten. Und tatsächlich wird der Begriff der Umwelt auch systemtheoretisch so verwendet. Das heißt, das psychische System ist die Umwelt des sozialen Systems, das biologische System wiederum ist die Umwelt des psychischen Systems. Jeweils notwendige Voraussetzung, aber nicht Bestandteil davon. Das ist die eine Art der Unterscheidung, die vertikale Art der Unterscheidung. Und nun ist mir aufgefallen, wenn ich mit dieser Art von der Unterscheidung rangehe, dann habe ich vielleicht nicht so den entscheidenden Fokus auf die anderen Unterscheidungen, die wiederum zu anderen Umwelten führen, und zwar in einer horizontalen Dimension. Und gerade im sozialen System gibt es ganz offensichtlich eine horizontale Unterscheidbarkeit unterschiedlicher Systeme. Wie ist das gemeint? Nun, man verwendet hier gern den Begriff der Subsysteme oder der anderen Systeme. Stellen wir uns vielleicht mal zunächst Familien vor. Es gibt jetzt in der Nachbarschaft, zum Beispiel im Dorf oder in der Stadt, gibt es eine ganze Reihe von Familien, die Familie A, B, C, D und F beispielsweise. Und diese Familien leben nebeneinander. Und ein Beobachter könnte die Kommunikation dieser Familien beobachten. Aber vielleicht haben die Familien miteinander gar keinen Bezug oder untereinander gar keinen Bezug, so ist besser formuliert. Das heißt, sie haben zwar miteinander Kommunikation, also die Familie A miteinander, die Familie B miteinander, aber die Familie A nicht mit der Familie B und nicht mit der Familie C. Und dein Beobachter könnte jetzt unterschiedliche Systeme, in dem Fall soziale Systeme, also horizontal nebeneinander liegend, differenzieren. Er könnte die Familie A von der Familie B, von der Familie C unterscheiden, und zwar durch die Art der Kommunikation, die er beobachten kann. Also man könnte sich ja sogar so einen Blindversuch vorstellen. Ja? Man nimmt Gespräche auf würde die Leute gar nicht sehen bei der Gelegenheit, würde sie also bewusst in die Umwelt schieben. Und dann spielt man einem Beobachter diese Gespräche vor. Und der Beobachter müsste nun beurteilen, ist das Familie A, B oder C? Und wahrscheinlich kann er das unterscheiden, könnte sagen, das ist Familie A, das ist Familie B, das ist Familie D. Vielleicht anhand der Sprache, vielleicht sind es sogar verschiedene Sprachen, vielleicht anhand der Themen, die besprochen werden, anhand des Duktus, anhand der Wörter, die genutzt werden und der Codes, die verwendet werden, könnte ein Beobachter Unterscheidungen treffen, und zwar nur auf der Ebene des sozialen Systems. Er könnte sozusagen Subsysteme beobachten, und das ist die horizontale Differenzierung und die horizontale Zerlegung in Umwelten, denn für die Familie A ist die Familie B, C, D, E und F und so weiter Umwelt, und für die Familie B sind die anderen Umwelten und so weiter. An diesem einfachen Beispiel soll gezeigt werden, dass es also Umwelten gibt im sozialen System, die nebeneinander liegen und die gar nichts voneinander wissen müssen. Ein Beobachter könnte sie aber tatsächlich beobachten und auch unterscheiden. Diese wichtige Unterscheidung, die ja der Kern der Systemtheorie ist, wie ganz eingangs erwähnt. Nun gibt es aber auch Mischformen und Bezüge natürlich. Das heißt, es gibt verschachtelte Systeme. Also es gibt beispielsweise eine sehr große Familie, die innerhalb der Familie wiederum Subsysteme hat, also familiäre Freundeskreise, die intensiver kommunizieren. Und auch das könnte ein Beobachter unterscheiden. Er könnte also ein großes System und darin liegende kleinere Systeme unterscheiden. Und hier ist vielleicht die Familie nicht ganz so gut geeignet als Beispiel. Hier bietet sich vielleicht eine Organisation besser an, vielleicht sogar eine Business-Organisation. Denn in einer Business-Organisation stellt er ein großes Unternehmen vor, das wäre ein soziales System, das lässt sich auch von der Umwelt unterscheiden. Also was ist diese Firma und was ist der Rest der Kommunikation, der nicht zu dieser Firma gehört, kann man sich wirklich ganz gut vorstellen. Und dann gibt es aber innerhalb dieser Organisation, innerhalb dieser Firma wiederum Unterscheidungen, beispielsweise Abteilungen, Teams, aber auch andere Kopplungen wie zum Beispiel Freundeskreise oder Prozesse, die ihre ganz eigene Kommunikation ausprägen, Projekte oder auch Arbeitskreise, die halt innerhalb der Organisation, innerhalb des Unternehmens unterschieden werden könnten und die sich dann als Subsysteme einer Organisation darstellen. Was heißt das? Wenn ich ein Team einer Organisation anschaue, dann ist bereits der Rest der Teams dieser Organisation Umwelt für dieses Team und natürlich auch das gesamte Unternehmen wiederum in die Umwelt aller anderen Unternehmen und der ganzen Gesellschaft eingebettet. Ich kann mich dann konzentrieren auf die Beobachtung dieses eines Teams und kann dessen Umwelten mit anderen Augen besser unterscheiden, beschreiben und anknüpfen. Und da komme ich zum letzten Punkt meiner Betrachtung in diesem heutigen Podcast, in dieser heutigen Episode, nämlich in die sogenannten strukturellen Kopplungen, ein Begriff, den der Biologe Umberto Maturana einführte und den er übrigens aus der Biologie abgeleitet hat, um nochmal zu zeigen, dass die lebendigen Systeme, die biologischen Systeme, die psychischen Systeme, die sozialen Systeme nach den gleichen Mechanismen arbeiten. Maturana hat den Begriff der strukturellen Kopplung aus der Biologie hergeholt und man hat ihn dann auf die sozialen Systeme übernommen, adaptiert, angepasst. Und auch im sozialen System gibt es also strukturelle Kopplungen, genauso wie in der Zelle, nämlich Verbindungen zwischen dem System A und dem System B, Übergänge, Kopplungen, strukturelle Kopplungen, Strukturen, die die beiden Systeme miteinander verbinden. Nun ist das System A immer noch ein System für sich, unterschieden vom ganzen Rest seiner Umwelt. Und auch das System B ist immer noch das System B für sich, unterschieden vom ganzen Rest seiner Umwelt. Aber das System A und das System B können auf der horizontalen Ebene eine strukturelle Kopplung haben. Was kann das sein? Nun, beispielsweise kann die Vertriebsorganisation des Unternehmens A mit der Einkaufsorganisation des Unternehmens B eine strukturelle Kopplung unterhalten. Das heißt, der eine verkauft der anderen Organisation was und dort fließen Waren in die eine Richtung und Geld fließt in die andere Richtung. Das wäre dann eine strukturelle Kopplung zwischen dem Unternehmen A und dem Unternehmen B. Und solche strukturellen Kopplungen gibt es ja mannigfaltig bei Organisationen im Allgemeinen und bei Business-Organisationen im Speziellen. Aber dennoch ist es hilfreich zu unterscheiden, das eine ist und bleibt die Organisation A mit ihrer Umwelt, das andere ist und bleibt die Organisation B mit ihrer Umwelt und zwischen der Organisation A und B gibt es strukturelle Kopplungen, wo und wie auch immer. Aber die Organisation A hat auch noch viele andere strukturelle Kopplungen zu völlig anderen Systemen und die Organisation B natürlich auch. Durch die Unterscheidung vom System, welches ich betrachte, und der jeweiligen Umwelt des Systems und der später wieder eingeführten strukturellen Kopplung kann ich einfach präziser beobachten, präziser bezeichnen. Ich kann präziser Unterschiede, Differenzen bilden und bezeichnen und damit einfach zu besseren Erkenntnissen gelangen und dadurch bessere Interventionen ableiten. Und das war ja genau die Idee, die wir mit dem Begriff der Umwelt und der gezielteren Nutzung des Begriffs der Umwelt erreichen wollten. Nun hoffe ich, dass ich dir den ein oder anderen Gedanken plausibel machen konnte oder und, dass du der ein oder anderen Idee auch folgen kannst und möchtest und wünsche dir sehr viel Erfolg beim Anwenden der Unterscheidung zwischen System und Umwelt. Bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.